Ereignisse, die vor dieser Zeit in den Schriften erwähnt werden, halten sie für legendäre Erzählungen. Das entspricht jedoch nicht den Tatsachen aller Geschichten, die in Schriften wie den Puranas und dem Mahabharata erwähnt werden, sind Aufzeichnungen von Ereignissen, die sich nicht nur auf unserem Planeten, sondern auch auf Millionen von anderen Planeten im Universum wirklich zugetragen haben. Manchmal erscheinen die Geschichten von den Planeten jenseits unserer Welt den Menschen unglaubwürdig, denn sie wissen nicht, dass die verschiedenen Planeten nicht in jeder Hinsicht gleich sind und dass daher einige geschichtliche Tatsachen von anderen Planeten nicht mit den uns bekannten Erfahrungen auf dem Planeten Erde übereinstimmen. Das ist eines der größten Schwierigkeiten, in denen Menschen haben, die mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommen. Einige der Geschichten, die im Krishna-Bewusstsein erwähnt werden, wären mit dem modernen Weltbild oder im modernen Weltbild nicht möglich. Zum Beispiel Narada Muni, der ohne Schutzkleidung vor atmosphärischer Einstrahlung durch das Universum reist. Das geht nicht. Der würde strahlengeschädigt sein, wenn er beim Uranus vorbeikommt, nach dem modernen Weltbild. Nicht? Aber im Bhagavatam sehen wir die kosmischen Astronauten, die problemlos Entfernungen überbrücken, ohne entsprechend geschützt zu sein vor Einstrahlung. Diese Menschen messen also alles nach ihren Kategorien und können nicht verstehen, dass diese Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Narada Muni, auf einer völlig anderen Ebene sind und auch total nach anderen Gesetzmäßigkeiten dort Erfahrung machen. Wenn man die Situation auf den verschiedenen Planeten, Miriam, darf ich dich bitten, dass du dich andersrum setzt, sodass der Schalltrichter deiner Stimme die nach hinten weggeht. Wenn man die Situation auf den verschiedenen Planeten und auch die Zeit und die Umstände in Betracht zieht, gibt es in der Geschichtsdarstellung der Puranas nichts, was nicht glaubwürdig wäre oder irgendwelcher Erfindung entsprungen ist. Wir sollten uns an den Grundsatz erinnern, des einen Nahrung ist des anderen Gift. Wir sollten daher die Geschichten und Erzählungen der Puranas nicht als Fantastereien abtun. Die großen Rishis wie Vyasa hatten kein Interesse, erdichtete Erzählungen in die Schriften aufzunehmen. Im Srimad Bhagavatam werden bestimmte historische Tatsachen aus der Geschichte verschiedener Planeten beschrieben. Es wird daher von allen spirituellen Autoritäten als das Mahapurana anerkannt. Die besondere Bedeutung dieser Geschichten besteht darin, dass sie alle mit den Taten des Herrn zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Umständen in Verbindung stehen. Srila Shukadev Goswami ist die höchste Persönlichkeit unter allen selbstverwirklichten Seelen. Und er lernte das Srimad Bhagavatam von seinem Vater Vyasadev. Srila Vyasadev ist eine große Autorität und die Thematik des Srimad Bhagavatam ist so wichtig, dass er die Botschaft, die mit dem Rahmen der Milch verglichen wird, zuerst an seinen bedeutenden Sohn Srila Shukadev Goswami weitergab. Die vedischen Schriften sind wie der Milchozean des Wissens. Ram und Butter sind die überaus wohlschmeckenden Essenzen der Milch und so verhält es sich auch mit dem Srimad Bhagavatam. Dass alle angenehmen, belehrenden und authentischen Darstellungen der Taten des Herrn und seiner Geweihten enthält. Es bringt keinen Gewinn, die Botschaft des Srimad Bhagavatam von Ungläubigen, Atheisten und berufsmäßigen Vortragskünstlern zu empfangen, die aus dem Vortrag des Bhagavatam für Laien ein Geschäft machen. Es wurde ursprünglich an Srila Shukadev Goswami weitergegeben, der mit dem Bhagavata-Geschäft nichts zu tun hatte. Er brauchte keine Familie, durch ein solches Gewerbe zu unterhalten. Das Srimad Bhagavatam sollte deshalb von einem Repräsentanten Shukadevs empfangen werden, der sich auf der Lebensstufe der Entsagung befindet und nicht von Familienangelegenheiten belastet wird. Milch ist zweifellos sehr wertvoll und nahrhaft, aber wenn sie von der Zunge einer Schlange berührt wird, wird sie ungenießbar und ihr Genuss führt zum Tode. In ähnlicher Weise sollten diejenigen, die sich nicht strikt in der Vaishnava-Nachfolge befinden, kein Geschäft aus dem Bhagavatam machen und den spirituellen Tod so vieler Zuhörer verursachen. In der Bhagavad Gita sagt der Herr, dass es das Ziel aller Veden ist, ihn, Shri Krishna, zu erkennen. Das Srimad Bhagavatam ist der Herr Shri Krishna selbst in der Gestalt niedergeschriebenen Wissens. Und daher ist es der Rahmen aller Veden. Und es enthält die historischen Tatsachen aller Zeiten, die in Beziehung zu Shri Krishna stehen. Es ist wahrlich die Essenz aller Geschichtsdarstellungen. Entschuldigung. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvise Satsunyavari Paskatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Idam Grahayam Asa Sutam Atmavatam Varam Sarva Vediti Hasanam Saram Saram Samutritam. Shri Vyasadev gab es an seinen Sohn, der unter den Selbstverwirklichten und Höchsten geachtet wurde, weiter, nachdem er von allen vedischen Schriften und Geschichtsdarstellungen des Universums den Hirn abgeschöpft hatte. Als Shukadev Goswami noch im Schoße seiner Mutter war er schon auf der Brahma-Bhuta-Ebene, völlig im Selbst zufrieden. Er wollte deswegen nicht aus dem Mutterleib herauskommen, um nicht mit der illusionierenden Energie des Herrn in Kontakt zu kommen. Also der materielle Energie hielt sich deswegen darin auf. Er weigerte sich praktisch in den Alltag einzutreten, indem er sich weigerte, aus der Mutter hervorzukommen. Dann erzählte ihm der Vater das Bhagavatam. Zwar nicht alles. Shukadev Goswami, so heißt es, der inzwischen schon voll ausgereift war, war dann begeistert. Er ging aus dem, er kam aus dem Mutterleib heraus, das war eine praktische Spätgeburt, wie wir sagen würden, und machte sich auf, sofort auf die Beine, sein Zuhause zu verlassen. Es ist so, dass für Menschen, die im spirituellen Fortschritt machen, im spirituellen Leben Fortschritt machen wollen, Entschuldigung, dass die Anhaftung an das Zuhause als ein Hindernis betrachtet wird. Denn dieses Zuhause ist nicht unser eigentliches, unser wirkliches Zuhause. Es ist nur eine Art von Anhaftung. Zum Beispiel, wenn wir geboren sind in, sagen wir einmal, Berlin, ist dieses Zuhause ja nur von diesem einen Leben ein Ort, wo wir aufgrund unseres Karmas hingekommen sind. Die Person, der Personenkreis, der auftritt als unsere unmittelbaren Verwandten sind bedingte Seelen in einer ähnlich gefahrvollen Situation wie wir, die gerade mal einen physischen Körper angenommen haben und dann in ihrem Körper die biologischen Voraussetzungen hatten für unseren eigenen physischen Körper, der sich aus den ihren jeweiligen Sekreten entwickelt hat. Samen und Eizelle sind Sekrete des menschlichen Systems. So, die spirituelle Seele kann doch dazu nicht ein Zuhause, das nicht als Zuhause bezeichnen. Man merkt, wenn man im spirituellen Leben Fortschritte macht und dann in das Elternhaus zurückgeht, zwei Dinge. Die erste Verwirklichung ist ein Staunen und ein etwas beklommenes Gefühl, da die Eltern praktisch als ihren Besitz ansehen. Das ist die erste Reaktion. Der Transzendentalist kann damit nicht unbedingt konform gehen. Die zweite Reaktion, die eintritt, ist, dass man merkt, dass man sich sehr dankbar schätzt, aus diesem Leben, aus diesem sehr engen Leben herauszukommen und die große, weite Welt des Krishna-Bewusstseins und des spirituellen Lebens kennengelernt zu haben. So dieses diese Auffassung von Zuhause wird im Bhagavatam im Grunde genommen für unerleuchteten Menschen festgestellt. Das heißt dort, Yasyatma Bhuti Kuna Petrin Habete. Wer diesen physischen Körper, der aus Galle, Schleim und Luft besteht, für sich selber betrachtet, wer das Land seiner Geburt, da ist es, als sein Zuhause betrachtet, die meiner deutsche Heimatscholle. Und wer zu heiligen Orten geht, nur um dort ein Bad zu nehmen, aber nicht von Weisen zu hören, und sein Wissen ist nicht höher als das eines Esels und einer Kuh, wird da so direkt gesagt. So, der Devotee tut deswegen gut daran, sein illusionäres Zuhause einzutauschen gegen ein anderes Zuhause. Und das ist das Krishna-Bewusstsein. Diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist nichts anderes als ein großer Zug, ein Boot, könnte man auch sagen, das uns zu unserem eigentlichen Zuhause, unserem spirituellen Zuhause zurückbringt. Und es zu verlassen, nur um dieses illusionäre Zuhause weiterhin residieren, also wohnen zu können, ist an und für sich ein großer Fehlschluss und eine große Illusion. So, Sukadev Goswami hat deswegen dieses sein Zuhause sofort verlassen. Er war geboren worden, war nicht mal Zeit, eine Geburtstagszeremonie zu machen. Schon war er weg. Auf Wiedersehen. Und er wanderte und wanderte. Nun, Vyasadeva, sein Vater, war das sehr unangenehm. Ich meine, er wollte wenigstens nicht seinen ungewöhnlichen Nachkommen einmal auf der Nähe angucken, denn er wusste ja, dass es eine sehr große Seele ist. Und konnte Sukadev Goswami nirgendwo finden. Es heißt, als er nach seinem Sohn rief, antwortete ihm nur das Echo von den Bäumen. Sukadev, Sukadev, Sukadev. Was er deswegen tun musste, war ein väterlichen Trick. Er sandte einige Schüler in den Wald, die da laut das Bhagavatam chanteten. Und Sukadev hörte wieder dieses Bhagavatam, was er als Embryo bereits gehört hat. Es gibt eine pränatale Forschung, also vorgeburtliche Forschung, die Erstaunliches ergeben hat, nämlich dass die Kinder bereits im Mutterleib Musik hören und auch unterscheiden können unter verschiedenen Musikstilen. Man hat einen Versuch gemacht mit einer Frau, die in ihrer Schwangerschaft die Klassiker der Beatles gehört hat. She loves you, yeah, 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 and I want to hold your hand. Und so, Revolution und so. Und dann aufgehört hat mit ihren Hörangewohnheiten und auf andere Stile umgeschwenkt ist. So, aber sie war, als sie schwanger war, sehr angetan von den Beatles. Und wenn immer sie diese Lieder hörte, gab es eine freudige Erregung in ihr und eine Erhöhung des eines Hormonspiegels, nicht? Und was so als Wohlbehagen interpretierbar ist. So, das Kind hörte, hatte also immer, wenn es She loves you, yeah, 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 wenn es da hörte, ein angenehmes Gefühl, weil die Mutter so begeistert war davon, nicht? Und entwickelte sich zu einem regelrechten Beatle-Fan als Embryo, nicht? So als dann später, ein Jahr oder zwei Jahre nach der Geburt, dieses Kind, das war der Versuch, wieder dieses Lied hörte. I love you, yeah, yeah, yeah. Ungefähr so geht es. Da hat es das freudig wiedererkannt, klipste mit den Fingern in der Luft und zeigte deutliche Symptome der Freude. Oder Wiederhörensfreude. Das haben Psychologen dann so ausgedeutet und darauf dann davon ausgehend dann davon geschlossen, dass schon im vorgeburtlichen Stadium das Embryo ja, Klang hören kann und Musik hören kann. Nun sollte uns es deswegen nicht sehr verwundern, dass Shukadev Goswami, der das Bhagavatam schon vor seiner Geburt gehört hatte, sein Kopf aus dem Fahnen herausstreckte und sagte, das kenne ich. Ja, sagten die Schüler von Vyasadev, du musst der außergewöhnliche Sohn und des Gottes Meisters sein. Ja, sagte Sukadev, ich habe meinen Vater verlassen, um mich anzuachten, an Heim und Herde. Oh, sagten die Seiden, so, und dann sagte Shukadev, aber ihr habt da Shlokas gechantet, die ich damals nicht gehört habe. Ihr habt Texte gechantet, die ich nicht gehört habe. Könnte ich die nochmal hören? Und ich denke, es geht weiter. Wenn ihr schon Verse wisst, die ich nicht kenne, so deutet das ja eindeutig darauf hin, dass da viele Verse sind. Ja, um die Verse zu hören, musst du wieder nach Hause kommen zu deinem Vater, denn die weißt nur er. Dann musst du dann hörst du am besten zu, wie er dir das Bhagavatam bis zur Konklusion mitteilt. Und da Shukadev Goswami so angehaftet war, das Bhagavatam, nicht anders zu Hause, ging er dann zu Hause und Vyasadev konnte seinen außergewöhnlichen Sohn noch einmal sehen, während er ihm das Bhagavatam ganz vortrug. So, dieses Bhagavatam wurde von Srila Prabhupada wird hier verglichen als der Saran Saran, der Ram der gesamten vedischen Literatur. Ram oder Sahne ist die Essenz der Milch, insbesondere wenn sie in Schlagsahne verarbeitet wird, dann hat sie sicherlich den ersten Platz in den Köstlichkeiten auf dieser Erde eingenommen. So ist auch das Bhagavatam die köstlichste und die wichtigste aller Literatur. Eines der regulierenden Prinzipien im Krishna-Bewusstsein ist es, das Bhagavatam regelmäßig zu lesen. Wir haben deswegen morgens immer wieder Vorlesungen aus diesem höchsten aller Puranas, was alles beinhaltet, was wir auf unserer Reise zurück nach Hause, zurück zu Krishna benötigen. So, dieses Bhagavatam wurde von Srila Prabhupada übersetzt im der Zeit, wo er sich in dem Radha Damodar Tempel befindet. Ich möchte gerade eine Vorlesungsreihe über Prabhupadas Zeit im Radha Damodar Tempel zusammenstellen. Ich habe gestern schon mal damit angefangen, nur habe ich mich total in den Nektar verloren, dass ich alles an Vorbereitung halt vergessen habe und einfach nur im Ozean des Nektars schwamm und dann gesagt, dann daraus hervorgefischt wurde durch dieses Fernsehprogramm. Aber anyway, ich möchte heute jetzt nur ganz kurz ein paar Dinge dort reparieren. In dieser Radha Damodar Tempel befindet sich in der Mitte von Sevakunj. Und Sevakunj ist die Mitte des Universums, denn dort vollführt Krishna sein Rasa Lila mit den Gopis, sein vertraulichstes Spiel. Als die sechs Goswamis nach Vrindavan kamen, diese großen Entsagten, setzten sie sich einfach in den Sevakunj und lebten dort. Rupa Goswami war sehr anspruchslos, lebte unter einem Baum und hielt sich da auf. Manche Goswamis waren so anspruchslos, von Jiva Goswami wird gesagt, er lebte in der verlassenen Höhle eines Krokodils. Manchmal lebten die Goswamis, wenn es sehr heiß wurde, in einem Loch in der Erde. Das ist der Trick, wenn es zu heiß wird. Einfach nur ein tiefes Loch buddeln mit dem Gang in die Erde, 5 Meter tief oder so, dann hat man sich schön kühl. Viele Heilige in Vrindavan haben das gemacht, weil das Leben total heiß war. Nun, in diesen einfachsten aller Lebensumstände produzierten die Goswamis die philosophischen Werke, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Den Bhakti-Rasamrita Sindhu beispielsweise, der ja die Grundlagen für die Ausübung des Krishna-Bewusstseins bildet. So, Srila Prabhupada nun verfolgte eine Vision und ich wollte heute gerne darüber sprechen. Ihr wisst, es ist eigentlich der Grund, weswegen ich hier überhaupt in Berlin bin, weil Prabhupada Vision bisher immer erfüllt worden sind und wir hier in Berlin auch noch eine bisher nicht erfüllte Vision haben. Ich möchte euch kurz von einem gewissen Gopal Ghosh vorlesen. Das ist ein 84-jähriger Vaishnava, der Prabhupada half in der Vrindavan-Zeit. Als wenn Prabhupada zum Beispiel Lectures gab, dann hat er den Gopal Ghosh mit einer Fahrradrikscha losgeschickt, um die Lectures zu bekannt zu machen. Was man macht ist, man baut dann so einen Stock auf die Fahrradrikscha und da oben einen klärenden Lautsprecher und dann eine Autobatterie ran und dann spricht man da an, fährt man diese Rikscha durch den Ort und macht seine Ankündigung. Nimmt vielleicht was, Gopal Ghosh wurde so ekstatisch, hat er gesagt, als er den Service für Prabhupada machen konnte, dass er begeistert anfing zu predigen. In Bengali und gleich darauf nochmal das gleiche in Hindi. Nicht, weil er in Ekstase gefallen war. Nun, Gopal Ghosh, ein sehr nicer Vaishnava, der ein Pujari in Vrindavan ist, sagte: Prabhupada sagte mir einmal, er hätte einen Traum gehabt. Er hätte geträumt, dass viele, viele Vaishnavas den Harinam Sankirtan chanteten und Rupa Goswami Samadhi, die befindet sich im Radha Damodar Tempel, zirkumambulierten, zu Deutsch etwa umkreisten. Rupa Goswami saß unter einem Tamarindenbaum und hatte einen großen Wassertopf aus Ton neben sich. Und er sah zu, wie die Devotees chanteten. Plötzlich ging ein heller Lichtstrahl von Rupa Goswami aus und scheinte und fiel auf Srila Prabhupada. Prabhupada sagte, dass ihn Rupa Goswami damals gesagt hatte, ich halte mich hier im Radha Damodar Tempel auf und vollführe mein Bhajan. Solch heilige Orte wie der Radha Damodar Tempel sind deswegen heilig, Erstmal, weil sie in einem Ort liegen, wo Krishna noch immer seine Nitya-Lilas, seine ewigen Spiele ausführt, die für Seelen, deren Sicht gereinigt ist, verständlich und sichtbar sind. Zweitens sind diese heiligen Orte auch deswegen heilig, weil sich große Seelen dort noch immer aufhalten. Wie Rupa Goswami, der saß, wie Prabhupada ihn in diesem Traum beschrieb, bei seiner Samadhi, hatte neben sich einen Wassertopf aufgebaut, auf dem er regelmäßig trank, und schaute jetzt mit großer Freude dahin, wie diese, wie soll ich mich ausdrücken, wie eine Prophezeiung wahr wurde, nämlich dass Vaishnavas aus dem Westen dahin kamen und den heiligen Namen chanteten. Prabhupada beschreibt, dass er, während er sich im Radha Damodar Tempel in Vrindavan aufhielt, regelmäßig Kontakt hatte mit Srila Rupa Goswami, der ihm Unterweisungen gab, wie er das Krishna-Bewusstsein im Westen verbreiten solle. Und es sind diese Unterweisungen und auch diese Vision der Parampara, die Srila Prabhupada, diese große Vertrauen gaben, was für ihn nötig war, um die sehr leidvolle, sagen wir mal, um die nicht leidvolle, die schwierigen Anfangszeiten der Krishna-Bewusstseinsbewegung in New York und Europa überhaupt durchzustehen und nicht den Mut zu verlieren. Es war nämlich sehr, sehr schwierig. Ihr könnt euch das, wir können uns das nicht vorstellen. Für uns ist alles so wunderbar eingerichtet. Wir haben Literatur, wir haben die Bodhis um uns herum, es gibt Prasadam. Krishna-Bewusstsein ist einigermaßen bekannt. Jetzt hat sich auch das Denken in der Menschheit ein bisschen verändert. Die betrachten mal solche Dinge wie Vegetarismus. Das war damals, das gab es nicht, da lag aber war das vielleicht nicht. Und Reinkarnation, diese Dinge, ich meine, man kann heute, der Boden ist vorbereitet für uns. Aber Prabhupada hat ihn halt vorbereitet und er war schon sehr, sehr alt und kam, er war nicht ein Kind des Westens, für ihn war es also schockierend, die Gewohnheiten der Westler zu sehen, zum Beispiel das Rauchschlucken der Menschen, was ich als eigentlich vermeidet man das, Rauch zu schlucken, nicht? Aber die haben das Kuddi, wie so mit HB und solchen Zigaretten, nicht? Zigaretten sollen. Das war für Prabhupada war das sicherlich, er wusste von diesen Dingen, jetzt ist nicht. Aber dass das so intensiv gepflegt wurde und Fleisch essen allein, war für Prabhupada schockierend. Er hat nie Fleisch gegessen in seinem ganzen Leben. Nicht? Und dann in diese Schlachthauszivilisation einzudringen. Nicht? Anyway, es war da diese Vision, die immer wieder heraus kam. So, als er dann anfing zu predigen, füllten sich halt nach und nach all die Vorhersagen, die er gehört hatte, und als er dann schließlich mit seinen westlichen Devotees nach Indien zurückkehrte, waren die Inder völlig perplex, das zu sehen. Ja. Sie konnten sich das nicht vorstellen, dass das jemals möglich war, dass westliche Menschen ihr Dasein läutern können und von den Verunreinigungen Mayas so weit frei werden. Als er dann nach Vrindavan kam, bereitete ihm die Stadt, die ihn als großen Heiligen schon in seiner Zeit verehrt hatte, einen großen Empfang. Prabhupada war in Vrindavan bis dato nur bekannt als ein großer Heiliger, das heißt nur, der die ganz wenig schlafen, aber sehr rar, die normalen Pujaris sind so froh, wenn sie so um 7 Uhr hochkommen, dann so langsam schleppen zu den Pumpen, wo sie duschen und so weiter. Prabhupada war da also galt als sehr, sehr strikt und sehr, war sehr beliebt, aber ja, man wusste, man konnte nur zu ihm gehen, wenn man ein ernsthaftes Anliegen hatte. Also er war nur interessiert daran, über Krishna zu sprechen und nicht über dieses Dorfgeschwätz. Vedan hat ein unglaubliches Dorfgeschwätz. Also wer sich da mal aufhält und von den, gerade die Inder haben so die Neigung immer Gerüchte und ja, sich über Politik den ganzen Tag auszulassen. Wir sitzen wieder mit ihr und sprechen und beratschlagen, was die Politiker alles machen müssten. Die sagen, sehr liebenswürdig, die sind sehr Anteilsnahme. Und so gab es allerdings auch in Vedan unglaublichen Dorfgeschwätz. Also manchmal werden wir auch so da durchgezogen. Nicht? Wir sind ja Bauchbewohner von Vedan, also haben unsere Tempel und dann muss man manchmal, also kommen die Leute, denn wir haben das und das gehört. Wie verhält sich das denn wirklich? Das ist jetzt so ein wildes Kristall. Nein, das war so und so, sagen wir dann. Naja, so, gut. Prabhupada hat sich nie daran beteiligt. Er ging morgens so gegen 9 Uhr los und besuchte die Tempel, die in der Umgebung waren. Dabei hatte er wie ein zahnender Tag so eine kleine Schüssel, in die Almosen reingeworfen wurden. So ein kleines, wie sagt man wohl, Aluminiumnapf, nicht? Wo das ein bisschen Lakshmi und vielleicht mal ein Apfel reingegeben wurde. Und dann ging er, kaufte sich ein bisschen Gemüse ein, was er dann kochte und kam dann zurück, nachdem er morgens also seine Hauptaktivitäten gemacht hatte, sein Vaterland von ganz früh morgens, und kochte und aß dann einmal am Tag eine Mahlzeit, das war mittags. Und danach legte er sich für genau 15 Minuten rasten. Hatte sehr wenig Zeit. Er hatte eine Vision, nämlich den Auftrag seines Wörtermeisters zu erfüllen, und wurde hier immer bestätigt von Rupa Goswami, der Heilige, der schon des 15. Jahrhunderts, der dort residierte und die Inspiration gab. So kam er dann schließlich ja in den Westen, und der Rest ist eine Geschichte, die ihr alle kennt. Er wurde dann aber, als er zurückkehrte mit seinen westlichen Schülern, von der Stadt gepreist. Die bereiteten ihm einen Riesenempfang, eine Riesenhalle wurde gemietet, die ganzen Britsch-Partys und die Zahnungs kamen an, selbst die Ältesten schleppten sich irgendwie dahin, um Prabhupada zu ehren, und ein Sprecher, der einen vorgeschriebenen Text hatte, sagte dann: O große Seele, so wurde Prabhupada erzählt, heute bereiten wir die Bewohner von Vrindavan, die als Britsch-Partys bekannt sind, alle zusammen eine demütige Willkommensfeier für deine Heiligkeit in diesem heiligen Ort Vrindavan. Und während wir das machen, laufen uns Schauer der Ekstase den Rücken herunter. Für viele Jahre hast du dich aufgehalten im Radha Damodar Tempel und ihre Majestät Srimati Radharani in einer meditativen Stimmung verehrt. Und nun hast du die transzendentale Sicht von ihr bekommen, die gesamte Welt zu befreien. Ein Beweis für deine Vollkommenheit können wir sehen in diesen fremdländischen Schülern vor uns. Fremdländisch. Und wir fühlen uns sehr stolz zu sehen, wie du sie in solch reine Gottgeweihte transformiert hast. Wir sehen es als sicher an, dass du einer von uns hier in Vrindavan bist. Wir sind völlig sicher, wo immer du reist, trägst du den Eindruck von Sri Vrindavan da. Die Kultur, die Religion, die Philosophie und das transzendentale Dasein von Sri Vrindavan da reisen mit dir. Durch die große Botschaft, die deine Heiligkeit trägt, werden nun alle Menschen der Welt, sehr enthusiastisch, nicht? Alle Menschen der Welt intim verbunden mit Vrindavan Dham. Wir sind uns zweifellos sicher, dass ganz allein durch dein Predigen die transzendentale Botschaft von Vrindavan sich über die ganze Welt verbreiten wird. Und so begrüßen also die Bewohner von Vrindavan, als sie Prabhupada sahen. Einer dieser Bewohner war ein Gottbruder von Prabhupada, ein Philosoph, namens Ome El Kapoor. Ich saß auf der Veranda gerade vor Prabhupadas Zimmer im Radha Damodar Tempel. Ich wartete auf jemanden, aber wusste nicht auf wen. Ich wusste auch nicht, dass Prabhupada gekommen war. Ganz plötzlich sehe ich einen Sannyasi, der aus dem Zimmer tritt, gefolgt von 2 oder 3 europäischen Schülern. Weil ich Prabhupada für ungefähr 40 Jahre nicht gesehen hatte, konnte ich ihn nicht wiedererkennen. Ich kannte ihn nicht als Prabhupada, sondern als Abhay Chalande. Während er als religiöser Gelehrter in Allahabad lebte, traf ich ihn. Wir pflegten zusammen die Rup Godiabad fast jeden Abend zu besuchen. Und euer Prabhupada pflegte dann, wenn gesungen wurde, die Medanga zu spielen. Unsere Freundschaft wuchs und wir wurden ziemlich enge Freunde. Prabhupada bereitete damals Medizin zu. Und einmal bereitete er einen Tonic und schenkte ihn mir, so ein Stärkungsmittel. Einmal in Anwesenheit von Prabhupada fragte mich jemand: Was ist das Geheimnis Ihrer Gesundheit, Herr Dr. Kapoor? Und ich sagte: Prabhupads Stärkungsmittel. Ich war 32 Jahre später, als ich Prabhupada wieder im Radha Damodar Tempel traf, war ich sehr überrascht. Es war für mich nicht ganz möglich, ihn zu erkennen, weil die Zeit, die inzwischen verstrichen war, ihre Spuren hinterlassen hatte. Und er war jetzt im Sannyasi-Gewand, während er vorher als Haushälter in Weiß gekleidet war. Ich konnte ihn also nicht erkennen, aber ich starrte ihn an und er starrte mich an. Dann äußerte sich Prabhupada mit einer Vermutung und sagte leise: Dr. Kapoor? Ich erkannte ihn sofort an seiner Stimme und sagte: Abhay Babu. Und dann umarmte er mich. Abhay Babu. Ich wusste nicht, wohin er gehen wollte mit seinen Schülern, doch er ging überhaupt nirgendwo mehr hin und nahm mich in seinen Raum. He cancelled his program. Also er hat sein Programm gecancelt. Und er erzählte mir dann, was er im Westen tat, und zeigte mir Ausschnitte aus der Zeitung. Ich war sehr beeindruckt. So, in dieser Zeit, und damit möchte ich enden, gab Prabhupada einige Vorlesungen, also als er mit seinen westlichen Schülern zurückgekommen war, in diesen heiligsten aller Orte, Vrindavan, dem Mittelpunkt des Universums, wo die vertrautesten Spiele Krishnas stattfinden. Und da gab Prabhupada einige Vorlesungen und ich möchte euch ein paar Eindrücke geben, sodass ihr Nektar hört praktisch. Wenn wir einmal in die spirituelle Welt gegangen sind, wollen wir nicht wieder zurückkommen. Wir bleiben dann mit Krishna zusammen, tanzen mit ihm und spielen mit ihm. Oder wir dienen ihm als Baum, als Pflanze, als Wasser, als Kuh, Land, als Kuhhirtenjungen, als Vater, Mutter oder als Gopis. Das ist unsere Philosophie. Wenn wir einmal zu Krishna gehen, leben wir für immer mit ihm in einer dieser Eigenschaften. Lass mich in einer dieser Eigenschaften in Vrindavan leben. Srila Prabhupada sagte, als er im Westen war, sehr oft sprach er von Vrindavan. Zum Beispiel 1966, als er umringt vor den ersten Schülern einer Schar sozusagen zusammengewürfelter Hippies sprach, sagte er: Hier sitze ich jetzt in New York, der größten Stadt von der Welt. Solch eine großartige Stadt. Doch mein Herz sehnt sich immer nach Vrindavan. Ich werde sehr, sehr glücklich sein, wenn ich nach Vrindavan zurückkehre, diesen heiligen Ort, diesen heiligen Ort. Wenn ich nach Vrindavan gehe und mich dort niedersetze, wird das sehr gut sein für mein persönliches Bewusstsein. Es wird mir sehr gut dort gehen und ich werde keine Sorgen haben. Dann fragte ihn aber mal zu einer anderen Stelle jemand, sind Sie eigentlich hier, Srila Prabhupada? Lebst du eigentlich hier? Und Prabhupada hörte diese Frage und sagte, nein, ich lebe nicht hier in New York. Ich bin immer in Vrindavan. Wo immer sich der Devotee an Krishna erinnert, dort erscheint Krishna in seiner Erinnerung und wird ihm Vrindavan da. Es ist, so sagte Prabhupada, gleichbedeutend, wenn man, ob man nur in Vrindavan wirklich physisch lebt oder sich an Vrindavan erinnert. Deswegen bei meinem nächsten Vrindavan-Aufenthalt nehme ich einen Fotograf mit und will für die Devotees einen nice Service machen. Und ich plane eine Route, also man geht ja so 5 Kilometer um Vrindavan herum und umkreist das. Da will ich alle Plätze, die auffallen, knipsen, also fotografieren, und dann ein Bilderband daraus bereiten und darunter schreiben, wo was ist, sodass jeder morgens einmal in der Meditation mit Hilfe dieser wunderschönen Bilder um Vrindavan gehen kann und praktisch dann nicht in Berlin ist, sondern in Vrindavan, auch wenn er die Service macht. Doch die Idee. Ne? Gut. Und den letzten Punkt. Prabhupada. Der Liebesgott ist eine der Agenten dieser illusorischen materiellen Energie. Wenn wir vollkommen im Krishna-Bewusstsein sind, kann der Liebesgott nicht uns mit seinen Pfeilen abschießen. Das ist nicht möglich. Kennt ihr die Geschichte von Haridas Thakur? Mitten in der Nacht kam ein wunderschönes Mädchen, doch er blieb stetig und chantete Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Der Liebesgott konnte ihn also nicht durchbohren. Dies ist das Beispiel. Es mag tausende von wunderschönen Mädchen vor einem Devote geben, doch die stören, können nicht sein Geist stören. Ich muss es immer übersetzen für die Matajis. Wenn ihr das hört, dreht einfach die Formulierung um. Es gibt tausende von wunderschönen Jungs, die vor einem Devote stehen, aber die können seinen Geist nicht stören. Nicht? Das ist, er sieht, dass sie alle die Energien Krishna sind. Sie sind Gopis von Krishna. Sie sind für Krishna. Ich muss ihnen dienen, sie sind Gopis, und weil ich ein Diener der Diener bin, Gopi Bhato Pada Kamalayo Das Anudas. Ein Gottgeweihter sollte versuchen, alle wunderschönen Frauen im Dienste Krishnas zu beschäftigen. Eine Mataji sollte versuchen, alle wunderschönen Männer in Krishnas Dienst zu beschäftigen. Das ist unsere Pflicht. Wir sollen sie nicht genießen. Das wäre Sinnbefriedigung. Und abschließend möchte ich eine sehr amüsante Geschichte erzählen. Einmal kam Vishwamba Goswami, ein sehr fortgeschrittener Vaishnava, er hat leider den Körper schon aufgegeben, das darf ich hier sagen, eine sehr enge Beziehung hatte. Ich hatte ihn fast wie einen zweiten Vater angesehen. Er hat sich sehr nice um mich gekümmert, wenn ich in Vrindavan war. Und wir haben mal eine Predigertour durch Deutschland zusammen gemacht. Der Alter hat Spaß. Total überrascht, Deutschland zu sehen. Vishwamba Goswami war auch ein enger Freund von Prabhupada. Prabhupada, hast du einen Zirkus in Vrindavan aufgebaut? Ein Zirkus? Ich mach doch keinen Zirkus. Vishwamba Goswami. Doch, du hast viele Löwen gefangen und sie jetzt freigelassen im Markt von Vrindavan. Viele Löwen tanzen dort. Löwen tanzen dort. Goswamiji, du bist ein Rechtsanwalt, ein großer Gelehrter, eines der führenden
in den Persönlichkeiten hier in Vrindavan und mein Freund, wann sagst du das? Vishnu Bhagavaswami. Mit meinen Augen, eigenen Augen habe ich 5 deiner Schüler gesehen, die zu 5 auf einer Rikscha fuhren und von den Ladenbesitzern Zwiebs stahlen und auf der Straße aßen. Die Ladenbesitzer sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, Goswamiji, rette uns. Diese Engländer, für die Inder sind alle Fremden so und so, also für die Britsch-Party sind das so und so nur Engländer. Also ja, das ist jetzt nicht der derogative, also eine beleidigende Äußerung, sondern in ihrem Bewusstsein ist es einfach so, dass sie sollten sich ausdrücken. Die machen da keine Unterschiede zwischen Deutsch und Ostdeutsch und Irisch und diese komplizierten Angelegenheiten. Alles Engländer für sie. Los, Swamiji, rette uns, sagten sie also. Diese Engländer rauben uns unseren Quark, die klauen den Pera und unsere Sweets und unsere Früchte und sie sagen einfach nur Haribol und Hare Krishna. Das ist sehr schlecht. Geh bitte zu Srila Prabhupada. Das müsst ihr sehen, das waren also die Devotees, die haben sich in Vrindavan so wohl gefühlt wie zu Hause. Die dachten, hier akzeptieren uns die Leute als Vaishnavas, deswegen können wir also Sweets essen. Nicht? Und haben da also total vergessen, sich wie die Ehrenmänner zu verhalten, also wie Gentlemen, wie Ladies and Gentlemen. Prabhupada, wer hat das gemacht? Dann wurden diese 5 Schüler in Prabhupads Zimmer gebracht. Einer der Schüler, Prabhupada, Lord Krishna hat Joghurt gestohlen und so. Warum können wir das nicht machen? Wir folgen doch ihm. Das war also die ersten, die wohl wussten noch nicht so gut Bescheid. Das war so wie unser Bhakti-Ashram, die Tungen Bhakti sind ausgeschüttet mit Paus im Tempel. Also liebenswürdig natürlich immer noch, aber so war das auch mit und dann die Bodhisattva, die wussten auch eben noch nicht, konnten ja auch nicht wissen. Srila Prabhupada, Lord Krishna spielte auf seiner Flöte und machte den Rasa-Lila. Wenn ihr Krishna imitieren wollt, müsst ihr auch den Maharasa-Lila ausführen. Das ist, dass man sich in tausende von Formen erweitert und mit dem kann man nicht normalerweise. Und er hob den Govardhan-Hügel. Warum hebt ihr denn nicht den Govardhan-Hügel hoch? Und er tanzte auf einer... Könnt ihr das machen? Wenn ihr also den Tempel verlasst und nach Vrindavan reingeht, solltet ihr zunächst einmal dem Auftrag aller Vaishnavas folgen. Und das ist Trinadapi Sunichena Tadho Iva Sahishnutana. Chantet immer den Hare Krishna Mahamantra und seid demütig. Wenn ihr auf der Straße geht und ein Vaishnava seht oder die Vaishnava sieht, solltet ihr Hare Krishna zu ihnen sagen und euren Kopf verneigen. Ihr könnt am Markt zum Markt gehen und wenn ihr von den Shopkeepern eine Probe erbitten und wenn es euch dann zusagt, könnt ihr das kaufen. Und wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr einen Britsch-Basi fragen, ob er euch ein bisschen Quark gibt oder irgendetwas anderes, was ihr haben wollt. Aber dass ihr stirbt, das ist sehr beschämend. So hat Prabhupada also die Löwen auf dem Markt von Vrindavan freigelassen. So war der Erste. So wurden wir als erstes betrachtet in Vrindavan, weil sie halt mit westlichen Anderungen halt versehen. So ein bisschen, ja, jugoslawisch und ja. Gut, Hare Krishna, ich wollte gerne heute euch nur so ein bisschen von diesem Nektar erzählen. Es ist heute nicht sehr philosophisch auf unserer Vorlesung hergegangen, sondern in erster Linie erzählerisch. Doch denke ich, ist es wichtig für ein Devotee, so ein bisschen den Hintergrund auch von der Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu sehen und sich somit dann voll aufgehoben zu führen. Ich möchte heute auch eine neue Sache
in den Tempel zu kommen, heißt es, warten kann, alles ist klar. Sind hierzu noch irgendwelche Fragen? Ich könnte da noch viel erzählen. Ich wollte das richtig so ein bisschen verarbeiten. Ich nehme hier als Vorlage dieses Buch, wie ich schon gesehen habe, Prabhupada. In Radha Damodar, ein sehr schönes Buch, kann ich auch verleihen, wenn ich jetzt, ich muss da noch ein bisschen ran. Aber ich wollte ein paar Inspirationen von da nehmen und dann aus meinen Vindaren Memoiren schöpfen, die ja auch total voll sind. Da kann ich ein paar Seiten dieses Buch drüber schreiben. So gerne habe ich ihn auch, natürlich. Soll ich noch ein bisschen was in der Lesungsreihe machen. Wir müssen nämlich, die Bodhis sind einfach wichtig, den Hintergrund zu verstehen. Das ist nicht so, wir haben eine große Kultur hinter uns. Wir wollen diese Kami-Kultur nicht nach Kreuzberg gehen auf die Stadt. Das kann uns nicht anziehen, diese Kebab-Döner-Kebab und die Farbbeutel, die da durch die Gegend geworfen werden. Das ist ja schon besser geworden, aber das ist nicht, wir müssen in unserer eigenen Kultur verankert sein, das ist sehr wichtig. Eine Bewegung ohne eine Kultur wird eingehen, weil der Mensch Kultur braucht, um daraus seine Kraft zu schöpfen. Musik, Kunst und all das, was so darum ist. Kultur ist wie die, wie sagen wir mal, als Sanskriti, das, was das Bewusstsein reinigt. Die Kultur, die wir im Westen haben, ist gar keine Kultur, weil es das Bewusstsein verdreckt. Diese Vaishnava-Kultur ist so reichhaltig. Wir werden auch hier im Berliner Tempel, da sind zwei Inder gekommen, werden gerade die Vorbereitungen gemacht. Erstmal kommt Bhaira Vesha, der jetzt die klassischen Instrumente jeden Tag lernt, er 12 Stunden Musik. Der dröhnt sich total voll mit der, absorbiert völlig die Vaishnava Musik und dann bringt er auch Inder mit, die absolut schöne Musiker sind. Und dann könnten die hier richtig Musik lernen, wenn sie wollen. Für eine Stunde am Tag. oder mehr oder weniger, aber nicht vielleicht so 12, 13, 14. Um so einfach aufgehoben zu sein in dieser Kultur. Nicht, dass der Devotee dann, wenn er älter wird, Sehnsucht hat nach dem. Nach der besten Kultur, weil er eben selber keine Kultur gehabt hat. Gut, wir wollen hier. Ja?
Gott, ich kann die Theaterstücke von Rupa Goswami, die eigentlich schon mal aufgeführt waren. Oder werden die aufgeführt?
Diese Theaterstücke, ja, die werden aufgeführt, aber nicht in, in ihrer. Und die sind so vertraulich und fortgeschritten. Die können nur Rassika Bhaktas verstehen. Also die wohnen jetzt auf der höchsten Stufe. Ich tue aber jetzt gerade, lasse ein Buch kommen aus Amerika, wo die Brijbasi Plays übersetzt worden sind, die die Einwohner von Vrindavan spielen, auf der Grundlage von Rupa Goswami. Und da sind bestimmt ein paar Krishna-Geschichten da, die auch sehr schön dramaturgisch angeordnet sind, wo man dann vielleicht hier mal einfach Krishna-Spiele also spielen kann, ohne da entweder in den Bereich der Oberflächlichkeit abzurutschen oder des Lächerlichen oder eines zu hohen spirituellen Inhaltes, den wir vielleicht durch unsere Verwirklichung noch gar nicht tragen können. Und dann kann man da mal gucken, ob da schön. Ich habe auch, was Theater betrifft, kommt gerade eine Diaserie, ich habe ungefähr 50 Dias von solchen Theaterspielen in Vrindavan, die soll ich nächste Woche eine Diaserie umstecken. Gut, hier wollen wir jetzt enden. Danke. Hare Krishna.